Möchte mit uns zu Beginn beten, wir werden stille. Unser lebendiger Gott, wir danken dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen, so wie wir es gerade getan haben, in Freude, weil du der Himmelskönig bist. Du bist König von Zion, du bist die Quelle des Lichts und der Gnade und des Lebens. In dir ist Frieden, du gibst alles, was wir brauchen und wir beten dich auch so an. Und das bitten wir dich, dass wir dein Wort verstehen, dass unsere Seelen zur Ruhe kommen, zur Heilung kommen und zur Umkehr kommen, damit wir unser bedeutungsloses Leben aufgeben und im Licht der Wahrheit und der Gnade leben. Rede du durch deinen Geist, durch dein Wort und segne du uns. Amen. Ja, der wichtigste Satz der Bibel, ihr kennt ihn schon, meine Gemeinde oder unsere Gemeinde kennt ihn, der Herr ist auferstanden. Jawohl, das ist die wichtigste Botschaft der Welt. Das unterscheidet uns von allen Götzendiener, allen Religionen, allen Philosophen und allen Politiker dieser Welt. Der Herr ist auferstanden und das ist die Hoffnung der Menschen. Nichts anderes, nicht Geld, nicht Gold, nicht Wirtschaft, nicht Philosophie und nicht Soziologie. Ich sprach letzten Sonntag nach der Predigt mit jemandem, mit einer Soziologie-Studierende, wie nennt man das heute, ja. Und sie sagte, ja, sie wundert sich, dass ich schon über längere Zeit an ein paar Predigten nicht über die Soziologie geschimpft habe. Das wird sich heute ändern. Das habe ich gesagt, das stimmt. Ich bin fast schon eingeschlafen. Das müsste jetzt wieder loslegen. Das bedeutet, die Grüße auch alle Internetübertragung, alle, die jetzt zuschauen, die aus welchen Gründen auch immer nicht da sein können, entweder weil sie zu weit weg sind und weit weg wohnen oder krank sind oder sich vielleicht einfach nicht trauen. Vielleicht kritisch jetzt zuschauen. Vielleicht der Verfassungsschutz, vielleicht irgendjemand anderes. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Diese Predigt gilt auch dir. Und es gibt selbstverständlich heute was auf den Ohren, denn wir sind bei 10 Geboten. Und 10 Gebote sind eine der wichtigsten Botschaften dieses Landes, dieses Kontinents, Europas. Es gibt nichts, was diesen Kontinent so stark geprägt hat, als die Theologie. Deswegen komme ich gleich zur Soziologie, Psychologie und den ganzen anderen Aufklärer und Fantasten. Nichts haben sie gebracht, nichts. Nichts. Der wichtigste Mann in Deutschland, der wichtigste, ich bin ja selber Ausländer, aber die wichtigste deutsche Persönlichkeit, mit Abstand die wichtigste deutsche, die prägendste, die bedeutendste ist wer? Martin Luther. Nichts, nichts ist vergleichbar mit diesem Mann. Nichts, nicht Goethe, dieser Fantast und die ganzen Philosophen, Nietzsches und nichts. Er hat die Sprache, die Kultur, die Familie, das Land, alles hat er in ein paar Dutzenden Jahren, in der war 50 war, glaube ich, als er dann starb, oder 60, ich weiß nicht, 46 starb er, ja, der war ein bisschen älter, aber der prägte alles. Alles, was wir jetzt ruinieren und zerstören, alles, was sich auflöst, hat er geprägt. Und ich möchte euch das nur erklären, damit ihr Deutschen, ihr kennt ja eure Geschichte scheinbar noch schlechter als ihr Ausländer, die hierher kommen, dass ihr jetzt begreift, was denn euer Reichtum ist. Euer Reichtum ist nicht die Wirtschaft. Euer Reichtum ist nicht Philosophie, nicht Soziologie, nicht Psychologie. Euer Reichtum ist oder Resterbe, was ihr noch habt, das entfaltet sich in der Zeit, als ein Mann aufstand und begriff, dass das, was wir heute gesungen haben, die Wahrheit ist. Und die Reformation ist die prägendste Zeit Europas. Wirklich, niemand hat das so geprägt, aber das könnt ihr zu Hause studieren. Ich habe meine Absicht in der Predigt ist gar nicht, euch die einzelnen Geschichten zu erzählen. Ich werde euch ein paar Impulse setzen, damit ihr zu Hause schön nachlesen und nachstudieren könnt, wie wichtig oder was für euer Leben wichtig ist. Und wie gesagt, im europäischen Kontext, im deutschen Kontext ist Martin Luther. Und die Predigt hat damit auch was zu tun, um einfach zu zeigen, dass wir als Gesellschaft gar keine Zukunft mehr haben. Also wer mich kennt, weiß, dass im ersten Teil der Predigt wird richtig was auf die Ohren geben. Richtig was dystopisch. Ja, ich versuche ja, die Leute aus ihrem wirklich einen verblödeten Schlaf aufzuwecken. Also die Gesellschaft befindet sich in so einer hypnotischen, drogenähnlichen Zustand, würde ich sagen, dass man die ja auch nicht mehr wach kriegt. Man muss eine Dachlatte nehmen und voll immer ununterweg, ununterbrochen gegen den Kopf hauen, damit sie wach werden. Nicht um sie zu töten, damit sie wach werden. Sie werden ja nicht mehr wach. Und die Bibel kennt diesen Zustand. Die Bibel kennt sie und sie warnt vor diesem Zustand und sie sagt, ja, macht, schlaft ruhig weiter. Ein bisschen schlummern. Unser Gott schlummert nicht, aber schlummert ihr ruhig weiter. Bewegt eure Excel-Tabellen hin und her. Macht noch ein paar Geschäfte. Guckt mal, dass ihr eure Aktienpakete noch hin und her international verschiebt. Macht ruhig, spielt dieses Spiel weiter. Und dann werde ich euch sagen, was passiert. Das Ende kommt. Das Ende für Europa und das Ende für Deutschland. Das werde ich heute beweisen anhand 10 Gebote. Ein Gebot wesentlich. Und das wirst du kaum zusammenkriegen mit dieser These, mit dieser steilen These, dass Deutschland null Zukunft hat. Null. Nicht ein Hauch an der Zukunft, egal. Da können mir die weisen Wirtschaftsexperten kommen, Philosophen, Soziologen, alle wie diese, meine Lieblingstruppe, ja. Schaumschläger. Ahnungslose Schaumschläger, die nichts anderes haben, als ihre Zeitungen vollzuschreiben. Und nichts. Und die Seelen sind kalt und tot und leer. Aber das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, Jahrtausende alt, sagt uns, was passieren wird. Ich habe meine Tochter heute gesagt, die ist nicht da. Meine Töchter habe ich gesagt, schade, heute geht es um Abgesang Deutschlands, bist gar nicht dabei. Aber du kannst ja nachhören. Deutschland hat keine Zukunft. Warum? Weil es kein Erbe hat. Es hat nichts mehr. Und die Bibel warnt uns davor, und ich werde euch die passende Bibel schon sagen. Und du wirst heute überlegen müssen, ob du mit der Bibel mitgehst, ob du mit dem Allmächtigen mitgehst oder ob du einfach dein einfaches, kleines Leben führst. Du wirst zeitlang überleben, ganz klar, auch die Politik wird zeitlang überleben. Die Söders und Steinmeiers dieser Republik, die werden schon zeitlang überleben, daran zweifle ich nicht. Nur sie führen ja dieses Land nicht in die Zukunft. Auch die AfD übrigens nicht, wollte ich mal erwähnt haben. Weil sie nickt immer schnell, aber dann sagt niemand, weil es keinen Martin Luther gibt, weil es kein prophetisches Reden mehr gibt, weil es keine Theologie mehr gibt, weil die Kirchen leer sind oder in der Unterhaltungsindustrie, evangelikale Theologie ist lustige Unterhaltungsindustrie, die kein Mensch braucht, die kannst du direkt auf den Müllhalde schieben, lustige Konzerte, nichts. Deswegen hat dieses Land keine Zukunft. Es gibt sie nicht mehr. Gott hat die Propheten weggenommen. Die gibt es nicht mehr. Und was wir jetzt ernten, ist der Wahnsinn. Corona ist ja nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Der totale, orientierungslose Wahnsinn, weil es nichts mehr gibt, keine Propheten mehr gibt. Das sagt uns die Schrift und ein Gebot in den 10 Geboten, wird das für dich vielleicht sehr unbekannt oder vielleicht komplett fremd betonen. Ein Gebot, das du schon 100-mal gehört hast vermutlich, nie ernst genommen hast, aber das prophetisch dich, mich, uns verklagen wird. Tief verklagen wird. Und dann werden wir, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, werden uns die Augen aufgehen und dann werden wir uns die Frage stellen, was haben wir getan? Denn die 10 Gebote, muss ich mir vorstellen, circa dreieinhalbtausend Jahre alte Weisheit. Der bedeutungslose Nietzsche hat nichts beigetragen, nichts. Auch nicht an Immanuel Kant, nichts haben sie beigetragen. Sie haben ein bisschen bewegt, ein paar Gedankenspiele. Aber hier haben wir 3.500 Jahre Wahrheit und Weisheit, die sich nicht ändert und die uns den Nagel zuschlägt. Das ist der erste Teil der Predigt. Und dann hoffen wir, ob es Ende noch Evangelium gibt, die frohe Botschaft. Aber die 10 Gebote kamen wann? Als das Volk Israel auszog aus Ägypten. Und wie zog das Volk Israel aus Ägypten aus? Völlig schutzlos. Und wie ist das große Imperium der Ägypter, das Weltimperium, wogegen das Europäische, die EU ein Witz ist, ein lächerlicher Witz im Vergleich zu den ganz großen Imperien, wie das Babylonische Reich, wie das Ägyptische Reich, sogar wie das Römische Reich, da ist das, die kleine EU ist ein Witz. Ich bitte euch, das ist ein Witz, sogar die USA ist ein Witz dagegen. Und wie ist das große Imperium der Ägypter zugrunde gegangen? Mit einer geheimnisvollen Zahl der 10. der 10 Plagen. Ein lächerlicher Witz für Gott, mit den Mächtigen dieser Welt umzugehen. 10 Plagen und 10 Gebote. Und du darfst dich entscheiden, ob du dem Zeitgeist huldigst und wie so ein kleiner Köter am Bein des Zeitgeistes rumwedelst, oder, also das sind die 10 Plagen des Niedergangs, oder ob du begreifst, welche Weisheit und Wucht und Kraft Gott in seiner Weisheit uns geschenkt hat. Und dass du dieses gelesen hast, zwar Worte, aber nichts verstanden hast. Und dass du anstatt Buße zu tun, sagen, mein lieber Gott, hilf mir, ich verstehe gar nichts, einfach drüber gegangen bist. Und hast dir irgendein lustiges Buch von Dostojewski gelesen. Und deswegen steht eine Gesellschaft komplett paranoid da, weiß gar nichts, aber hier, es steht geschrieben. Und für die, die nicht da waren, ich muss mich jetzt schon beeilen, 3 erste Gebote, 3, beschäftigen sich, die wichtigste Beginn der Menschheit und deines Lebens beginnt mit der Erkenntnis, dass 3 Gebote sich mit Gott beschäftigen. Das Wichtigste in deinem Leben, dass du dich mit Gott beschäftigst, nicht mit der Wirtschaft, nicht mit Technologie und Wissenschaft oder sonst was, sondern mit Gott. Wenn du das nicht verstanden hast, bist du naiv und ahnungslos. 3 Gebote. Ich bin der Herr, ich kann jetzt nicht nachpredigen, die Predigtreihe, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei herausgeholt hat. Das ist sein Name. Befreier aus der Sklaverei, Befreier aus der Dummheit, Befreier aus der Sünde, Befreier aus allem. Ich bin der Herr. Die wichtigste Botschaft zu Beginn. Du sollst keine anderen Götzen anbeten, die komplett konkurrenzlose und nicht vermittelbar, nicht integrierbare Wahrheit, dass es niemanden gibt außer ihnen. Und alles andere sind Götzen. Verfassungsschutz, bitte gut aufpassen, Götzen. Götzen, so hätte Luther gepredigt, Götzen. Es gibt kein interreligiöses Verständnis mit Götzen, das kann es gar nicht geben. Wenn sie meinen, sie müssen sich in die Luft sprengen, dann müssen sie das tun, was sie meinen. Aber mit ihnen gibt es keine Ehe. Götzen. Du sollst sie nicht anbeten, du sollst sie kein Bildnis machen, du sollst sie gar nicht. Ich bin alleine. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, der nichts teilt. So steht es geschrieben. Begriffen. Und dann das dritte sagt er, du sollst meinen heiligen Namen nicht missbrauchen. Du hast kein Anrecht an meinem heiligen Namen, an diese unfassbare Gewalt, der aus dem Nichts durch sein Wort schafft. Das Universum, was wir gesungen haben, schafft er durch sein Wort. Alles, Leben, das Universum, die Sterne, das kleine Blümelein, schafft er. Und du hast kein Anrecht an meinem Namen, geheiligt ist mein Name. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Wir haben eine komplette Predigt darüber gehört, was bedeutet. Und die Christen sind nichts anderes, die also postchristliche Christen, das ist das, was wir darstellen, nichts anderes als schlimmsten Blasphemiker und Gotteslästerer. Indem wir Sünde heiligen, indem wir sein Wort missachten, indem wir unser eigenes Leben führen und dann denken wir, dass er uns dann segnet, weil gnädig und barmherzig ist der Herr. Nichts dergleichen, nichts. Er ist der Unwandelbare, der da war, der da ist und der da kommt. Und alles andere ist eine große Lüge. Und diese Lüge hat sich nie gewandelt, die war schon im Alten Testament so, dass Gott barmherzig und gnädig ist und sehr alle unsere krummen Wege heilig und nichts wird er machen, gar nichts. Du sollst meinen Namen, den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Zu heilig ist er. Und dann haben wir letzte Woche darüber nachgedacht, was bedeutet, dass der Schabbat eingeführt hat, Sabbat. Und dass der Sabbat ist der Übergang von transzendenten Gott, 3 Gebote, als wäre das ein Symbol für unseren dreieinigen Gott, beschäftigen sich mit ihm, also mit der Transzendenz. Und dann geht der Übergang in die Immanenz, in die Diesseitigkeit, in die bedeutungslose Diesseitige dieser Schöpfung. Und der Übergang, das Fenster zum Himmel ist Schabbat. Sabbat, in dem Gott dem Menschen gesagt hat, du sollst 6 Tage arbeiten, du sollst produktiv sein, du musst arbeiten. Nicht, was unsere Gesellschaft lügt. Du musst 6 Tage arbeiten, das ist eigentlich das heilige Gebot. Und dann darfst du den 7. heiligen. Ein Gebot gegen Schmarotzentum, gegen Wahnsinn, gegen Blödsinn, gegen alles. 6. und 7. Und heiligen heißt in meine Ruhe kommen. Du darfst mir vertrauen. Du darfst aufhören. Egal wie die stark deine Baustelle oder sonst dich knechtet oder beängstigt oder Geld oder sonst was, du entspannst dich. Denn ich sorge mich um. Psalm 23, nichts anderes als Schabbat-Psalm in meiner Gegenwart. Wirst du gesalbt und gesegnet, fürchte dich nicht. Aber 6 Tage ist Fight. 6 Tage ist Kampf. Verstanden? Vermutlich nicht. Deswegen sollten wir die 10 Gebote hören. Und jetzt kommen wir zu einem Gebot, das beweist, dass dieses Land keine Zukunft hat. Dieses Land hat keine Zukunft, weil das 5. Gebot die Wahrheit über dieses Land, nicht nur über dieses Land, über die komplette europäische postchristliche Zivilisation etwas ausspricht. Und ich möchte euch das einfache Gebot vorlesen. Es steht geschrieben, das 5. Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wie oft hast du das gehört? Hast du das verstanden? Und praktizierst du das? Niemand in diesem Raum, vermutlich, es gibt wenige, also ganz kleine Minderheit, die könnte eventuell jetzt sagen, kann ich nicht viel fangen. Jeder in diesem Raum hat etwas mit diesem Gebot zu tun. Ich lese noch mal vor. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Der Übergang von der Transzendenz von Ewigkeit Gottes in diese Welt beginnt als eindeutiges Gebot mit Ehre Vater und Mutter. Die bedeutendste Aussage in dieser Welt bedeutet Ehre Vater und Mutter. Ich vermute, dass einige komplett überfordert sind, wie sie jetzt soziologisch wieder denken, ja, was bedeutet denn Vater und Mutter? Ja, eine neue Familiendefinition. Transgegendert, wie wir sind, wir wissen gar nicht, was Vater und Mutter ist. Vielleicht sind wir Reagenzgläschen. Das ist das Ergebnis des Wahnsinns. Dass wir schon überfordert sind mit einer Definition Vater und Mutter. Ich bin der Familienbeauftragte dieser Stadt, ich kann euch die Debatten erzählen von Debatten, die wirklich Offenbarungseid auf unserer Gesellschaft sind. Denn es ist nicht mehr möglich, eine Familie zu definieren. Was jeder, wirklich jeder intelligent Beschränkte wusste, Familie ist Papa, Mama, Kind oder Kinder, das ist Familie, das ist eindeutig, andere Definitionen, ist es nicht mehr möglich. Jetzt reden wir von Erzeuger. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch gehabt mit meinen Kindern als Reaktion auf den gestrigen Tag. Da war eine Aktion und man redet von Erzeuger. Und was? Und was ist das andere? Wenn das, was ist sie dann? Ist sie was? Werferin? Keine Ahnung, was ist sie denn? Älter 1, älter 2? Das ist die Dämonie, dass die Wahrheit komplett zerstört wird und wir folgen nach, ja, der Heilige Zeitgeist hat uns gesagt, nein, es gibt keine andere Familiendefinition, Papa, Mama, Verfassungsschutz, ganz wichtig, Kinder, und zwar normalerweise, die aus dieser Beziehung rausgekommen sind. Und Papa und Mama sind verheiratet. Und Papa und Mama kämpfen ihr ganzes Leben lang gegen alle Widrigkeiten dieser Welt, alle Probleme, alle Schicksalsschläge, alle Problematiken für die Kinder und beschützen diese Kinder. Und darum steht ihnen ausschließlich, ohne Ausnahme Ehre zu. Seht ihr, das erste Gebot beginnt nicht, du sollst deine Kinder lieben. Es beginnt nicht mit Elternschaft, es beginnt mit Kindschaft. Das erste Gebot, das wichtigste Gebot auf dieser Erde, so wie Gott das eingeführt hat, zum Übergang von seiner Gegenwart in dieser Welt, ist Kindschaft. Ist Kindschaft, nicht Elternschaft, Kindschaft. Darum musst du deinen Vater und deine Mutter ehren. Es gibt ihnen für sie keinen Raum außer Ehre. Die westliche degenerierte Gesellschaft versteht das nicht. Null. Jetzt kommen sie, die legen schon wahrscheinlich an. Meine Eltern gekannt, dann hättest du gewusst, dass das nicht funktioniert, sowas. Ja? Kennt ihr das? Schon so ein innerliches Brodeln, schon. Nein. Steht nicht, ehre Vater und Mutter, wenn sie gut sind, lieb sind. Ehre Vater und Mutter, weil das ein Prinzip ist, ein göttliches Prinzip ist. Es gibt keine gesellschaftliche Transformation ohne Elternehre, gibt es nicht. Es gibt eine gesellschaftliche Degenerierung, die die Elternschaft auflöst, die den Keil zwischen Kinder und Eltern schiebt. Das ist das, wo wir jetzt leben. Deswegen hat dieses Land ja gar keine Zukunft mehr. Denn es hat weder Elternschaft noch Kindschaft. Das hat biologische Wesen, Nummern. Die Nazis hätten es doch nicht besser erfinden können. Konfusion. Es gibt keine Zukunft, weil es keine Familien mehr gibt. Die Soziologie unterscheidet zwischen Kernfamilien, Kleinfamilien, Großfamilien, Clanfamilien und so weiter, aber sie weiß nichts, also sie redet darüber, weiß gar nicht. Die Zukunft zum Beispiel, Arab-Clans, nur als Beispiel, das ist die Zukunft. Wisst ihr, die juckt Demokratie gar nicht. Die juckt aus das politische, die Justiz gar nicht, die interessiert sie gar nicht. Warum? Weil die Deutschen das schon längst wussten, der alte deutsche Satz, keine Ahnung von welchem Mafia-Clan sie das übernommen haben, Blut ist dicker als Wasser, nicht wahr, kennt ihr? Und die armen Deutschen haben nicht mehr Wasser. Vom Blut kann keine Rede sein. Kennt ihr einen Clan, einen deutschen Clan? Also jetzt nicht, es gibt deutsche Clans, da habe ich nur diskutiert, es gibt deutsche, in Görlitz deutsche Clans, das sind die ja, komplett kaputt sind, also wo die Kinder einfach von irgendwelchen Erzeugern auf der Welt gesetzt werden und dann gibt es so eine Großfamilie und da blickt niemand mehr durch. Das gibt es, als Chaos gibt es das. Aber das ist natürlich nicht das biblische Verständnis. Und dann kommen Familien, und das ist bewundernswert, also arabischen Raum oft, meistens. Ich habe gestern gesehen, ich fuhr gestern Abend Lutherstraße runter und man stößt auf diese Fassade und dann kam eine Familie raus, eine muslimische Familie auf jeden Fall, und der Mann ging vor, so ein, keine Ahnung, Mitte 30, schätze mal, großer. Frau dahinter, Kopftuch. Und ungefähr 6 bis 7 Kleinkinder. Und ich gehe raus und ich musste abbremsen, weil der Kreuzung, ich gucke mir das Schauspiel an und ich gehe raus in der Souveränität, also wirklich ein Patriarch, den interessiert Transgender nicht. Er ging raus und brüllte, potent, brüllte über den halben Platz zum Kinderspielplatz und rief scheinbar seinen nächsten Sohn. In einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit. Und da wusstest du, da kannst du die Politik trans wedeln. Das interessierte nicht, die Ruhe in sich. Die Clans in Berlin interessiert gar nichts. Ich will jetzt nicht als Positivbeispiel sagen, ich will nur sagen, warum dieses Land zugrunde geht, weil es nichts mehr hat, nichts mehr. Die Politik in Berlin, die resigniert vor Clanstrukturen, weil Blut dicker als Wasser ist. Und die Bibel beschreibt das. Ein Gericht an das Volk Israel war, dass wenn du dein götzendienerisches Leben, dein Zeitgeistleben weiterführst, werde ich zu dir Völker schicken. Es steht geschrieben in Hesekiel. Und diese Völker werden kommen und du wirst ihre Sprache nicht verstehen. Also sie werden die verstehen, aber du sie nicht mehr. Und sie werden es dominieren, aber als Gerichtszeichen. Also nicht, dass jetzt Verfassungsschutzerklärung, ich rufe jetzt nicht auf gegen Ausländer, sondern ich beschreibe nur, dass diesem Land das widerfährt, was verdient hat. Weil es eigene Strukturen komplett zerstört hat, weil es keinen Nachwuchs hat, nichts mehr hat, weil es nur noch an Hilfskräften brüllt, wer wird mich im Pflegeheim noch pflegen? Nichts mehr hat, alles runtergespielt hat, außer Aktienpakete, das beherrscht noch. Und jetzt brüllt es nach Hilfe. Und sagt, ich werde zu euch Völker stehen, die wirst du nicht verstehen und du wirst ihnen dienen. Du wirst ihnen dienen. Warum ist das für mich keine Verzweiflungstat, nach dem Motto, jetzt irgendwie gegen Ausländer zu sein? Nein, nein, das geschieht diesem Land zurecht. Weil es die Weisheit Gottes spätestens seit ein paar Jahrhunderten, seit Martin Luther, einfach verschleudert hat. Und jetzt achtet mal, was hier steht in den 10 Geboten, bei dem Gebot 5. Ehre Vater und Mutter. Warum? Abgesehen davon, dass es hinzusteht. Warum? Damit du lange lebst in deinem Land. Das ist die Zielsetzung. Niemand wird lange leben in seinem Land, in seiner Kultur, wenn es nicht Mutter und Vater ehrt, wenn es keine Familie mehr hat. Familienlosigkeit bedeutet Sklaverei, Wegführung, Unterjochung. Es gibt keine größere Erfindung als Familie. Es gibt es nichts Größeres. Das ist die Kernzelle der Gesellschaft, das wissen wir theoretisch, soziologisch alle. Aber wir haben sie zerstört. Wir haben die Grundlage einer vernünftigen Gesellschaft komplett zerstört im göttlichen Verständnis. Und darum wirst du nicht mehr in diesem Land leben. In Frieden, in Vernunft, im Wohlstand. Du wirst ein Abhängiger sein. Wir können das vorschmecken bei Baustellen hier immer wieder. Das deutsche Handwerk ist nicht mehr in der Lage, ist absolut lange Zeit schon nicht mehr in der Lage zu überleben. Die deutsche Pflege ist nicht mehr in der Lage zu überleben. Komplett, komplett abhängig. Ein paar regieren noch, die Chefetagen sitzen noch und philosophieren und weiter, aber die Infrastruktur ist komplett durch. Und wer wird dich pflegen? Viele wissen ja gar nicht, wem sie es erben sollen, vererben. Das ist ein großes Problem jetzt. Wohin mit dem Schrott? Armin sitzt hier, Beräumungs-Armin. Was glaubt ihr, was er alles beräumt? Kinderlose, Zukunftslose, Hoffnungslose. Ohne Sinn und Verstand. Wo ist die Politik? Wer hat uns das erklärt eigentlich, dass die richtige Rettung einer Kultur, einer Gesellschaft, Familie ist? Nicht eine Subventionierung zur Armut, sondern eine starke Familie. Wer hat uns das denn? Niemand. Aber es steht geschrieben, das erste Gebot. Ehre Vater und Mutter. Jetzt müssen wir ganz schnell beeilen. Ich gebe euch drei praktische Dinge. Ich vermute mal, dass du jetzt hier sitzt und die ganze Zeit ratterst und so. Welches Verhältnis habe ich zu meinem Vater und meiner Mutter? Und ich vermute mal, dass wahrscheinlich 70-80% kein gutes sein wird. Alle Statistiken belegen das. Deswegen muss ich kein Prophet sein. Und jetzt sitzt man und überlegt im Hinterkopf, wie rede ich mich jetzt raus? Wie winde ich mich raus aus diesem Problem jetzt? Am Ende muss ich vielleicht sie anrufen. Am Ende muss ich mich vielleicht versöhnen. Am Ende muss ich mich vielleicht entschuldigen. Bist du versöhnt mit deinen Eltern? Ehrst du deine Eltern? Liebst du sie? Jetzt hast du ein paar philosophische Kunstgriffe, kann ich dir sagen, etymologische, semantische. Was bedeutet genau Ehre? Ratet schon. Vielleicht ist es was Einfaches. Es gibt sicher Menschen, die haben traumatisches erlebt mit ihren Eltern. Über die spreche ich jetzt direkt nicht, aber auch denen sei gesagt, du wirst aus der Sklaverei des Schmerzes und der Pein nicht über Rache rauskommen. Und nicht über Missachtung. Das wird nicht funktionieren. Niemals hat das funktioniert, wird dann nicht funktionieren. Und auch wenn es schwer ist, es gibt nur einen Satz, der die Pein beendet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der einzige Satz, der alle Bindungen sofort zerstört. Und jetzt seht ihr, dass nur Vergebung und nur Segen eine Restauration, eine Gesellschaft und eine Seele darstellen kann. Vergebung und Segen, und das ist nichts anderes als Ehren. Wenn du nicht kannst mit deinen Eltern, wenn du verbittert bist, verhasst, verletzt, dann wirst du das Unmenschliche tun, denn Gottes Wege sind nicht unser Wege, das haben wir gesungen, und seine Gedanken sind höher als unsere Vernunft, indem du in deinem stillen Kämmerlein den unfassbaren Satz beten wirst, Herr, segne meinen Vater und meine Mutter. Komplett losgelöst von dem, was geschah. Das gilt für die Traumatisierten und wie viel mehr für die, die nicht traumatisiert sind, die nur in ihrem Ego, in ihrem Erbstreit und irgendeinem Schwachsinn verletzt sind. Und darum konkrete Frage an dich, kannst du deine Eltern segnen? Damit beginnt's. Kannst du sie segnen? Wenn du es nicht kannst, dann müssen wir hier anhalten. Wir haben jetzt sicher keine Zeit dafür. Aber hier wird ein Problem sein, warum dein Leben kranken wird, was ist das erste Gebot ist, dass die Immanenz, die Diesseitigkeit so zentral und so dominant prägt. Ehre Vater und Mutter. Und das beginnt mit Segen. Jede Form der Ehre beginnt mit Segen. Du sollst seine Feinde segnen, so steht es geschrieben. Du sollst alle segnen, denn es gibt keine andere Überwindung in dieser Welt als Segen. Überwinde das Böse mit dem Guten, so steht es geschrieben. Wir haben keinen Raum für Rache. Wir haben keinen Raum für Verbitterung. Es ist uns nicht gegeben, auch wenn wir uns darin befinden, und sogar verständlicherweise. Aber da ist die Gemeinde jetzt gefordert. An jeder trage die Last des anderen, so ist das Gesetz Christi erfüllt. Und deswegen ist wichtig, dass du eine Heimat hast. Und wenn es kein Elternhaus ist, sondern nicht mal die Elternschaft ist, dass du eine geistliche Elternschaft hast. Und darum offenbart sich unser Gott nur in einer Form als Vater. Wenn du keinen Vater hattest, dann hast du einen. Und durch diesen Vater kannst du den anderen segnen. Als Vater. Weil die Lösung unserer Welt in diesem Bereich liegt. Wir sind zerstört, komplett zerstört und wir sind nicht mehr zur Heilung fähig, weil wir verbittert und verhasst und fragmentiert sind und nicht mehr wissen, worum es geht. Aber das fünfte Gebot sagt uns Ehre Vater und Mutter. Wenn du damit beginnst, dann entfaltet sich eine Weisheit Gottes. Und das Interessante an Weisheit Gottes ist das, dass sie immer wirksam ist, immer. Also sie ist nicht mehr vom Glauben abhängig. Das ist wie ein physikalisches Gesetz. Es spielt keine Rolle, wie dumm oder schlau du bist, welche Nationalität du besitzt, es spielt keine Rolle. Ein physikalisches Gesetz ist selbstwirksam. Du musst wirklich nicht glauben. Es ist selbstwirksam, funktioniert. Und Gottes Weisheit funktioniert auch selbstwirksam. Du musst kein großartiger Theologe sein, um zu verstehen, dass er das als dem Menschen als Geschenk gibt, dass er sagt, wenn du das tust, verändert sich dein Leben. Es verändert sich. Und deswegen praktiziere ich das jetzt schon seit Jahren, dass ich jeden Tag meine Eltern segne. Jeden Tag. Es gibt Menschen, die befinden sich nur in der Vergangenheit, was zugefügt hat, nicht wahr? Das nennt man im arabischen Raum Blutrache. Wir machen das nicht physisch, wir machen das psychisch und geistlich. Wir rächen uns immer und immer wieder an Menschen. Und deswegen finden wir keinen Frieden, wie so eine Seelenruhe, also unruhige Seele in der Wüste, die einfach dauernd Wasser braucht und nicht zur Ruhe kommt, nicht zum Frieden kommt, nicht zum Schatten kommt. Und er sagt, segne. Segne, Ehre. Wir haben das schon so zerstört, dass wir überhaupt nichts mehr verstehen. Ich habe jetzt mal aus Spaß gestern dachte ich, google mal rum, wie legen das die Juden aus. Und meine größten theologischen Gegner, die ich sehr schätze und liebe, wirklich liebe, meine Chabad-Bewegung, eine unfassbare, mächtige Bewegung, jüdische Bewegung, und die äußert sich online, kann man das lesen, was bedeutet Ehre, Vater und Mutter. Und das ist im arabischen Raum Standard, bei uns nicht mehr. Durch die Aufklärung haben wir alles zerstört. Der Tod des Anstandes und der Vernunft war die Aufklärung, die Vergötzung des Menschen. So, und die schreiben jetzt Ehre und Vater, das bedeutet, wenn Vater oder Mutter in den Raum reingeht, erhebt sich das Kind immer. Immer. Er sei denn, Vater und Mutter sagt, setz dich hin. Immer. Judentum ist älter als Germanentum. Judentum hat alles überlebt. Das Römische Reich, Persische Reich, Babylonische Reich, Ägyptische Reich, die Chaldeer, die Nazis. Es spielt keine Rolle. Die sind alle weg. Aber nicht die Juden. Nicht die Juden. Du erhebst dich. Das heißt Ehren. Und wenn der Vater und Mutter sagen, setz dich, dann setzt du dich. Wenn sie sagen, schweig, dann schweigst du. Wenn sie sagen, sprich, dann sprichst du. Und jetzt merken wir, dass unsere Familien keine Weisheit mehr haben. In unseren Familien lernst du nur Müll und Schrott. Taktisches Vorgehen vielleicht, Erfolg, Intelligenz, Schulbildung, sowas und Müll. Da schicken sie Leute da Nachhilfeunterricht, damit die Englisch noch besser lernen, die Physik und damit die großartige Geschäftsleute werden. Ja, nichts lernt man, gar nichts. Da sind sie erfolgreiche Soziopathen. Das ist jetzt das Ergebnis. Weisheit lernst du ja gar nicht mehr. Schaut mal, wie das beste Buch der Bibel, was Weisheit anbetrifft, das der König Salomo geschrieben hat in seiner guten Phase. Später ist er komplett abgestürzt, weil er das vergessen hat, was er selbst geschrieben hat. Sprüche 1 steht folgendes. Mein Sohn, ich könnte nur sagen, meine Tochter, spielt keine Rolle, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Hals. Seht ihr, was jüdische Kette und Schmuck ist? Die Juden sind gar nicht goldaffin, wie man immer vorwirft, dass sie selber Gold behangen, wie die Gangster-Rapper, also die Soziopathen. Der Jude braucht gar kein Gold als Schmuck. Man interessiert das gar nicht. Denn er weiß, die schöne Schmuckkette am Hals und am Haupt, an Diadem, das ist die Weisheit. Und geben wir unseren Kindern Weisheit? Zucht übrigens auch. Kompromisslose Zucht. Weil die Zucht sie bewahrt und die Weisheit sie entfaltet. Darum ist die Erziehung so wichtig, darum ist Mama und Papa so wichtig, darum ist die Familie so wichtig, all das, darum ist die Oma so wichtig und der Opa so wichtig, darum sind die Clans mächtiger als jede demokratische Struktur. Nicht die Polizeigewalt, nicht der Staat, er hat die Power gar nicht. Und jetzt muss die Familie geheiligt werden, darum geht es, dass sie von sich aus eine Weisheit entwickelt, die größer ist als die Weisheit dieser Welt und des Zeitgeistes. Und jetzt möchte ich uns schon auch als christliche Familien auffordern, bedenke, dass die Familie Weisheitshort ist, Lebenshort, Heilungs- und Heiligungshort ist, die Familie ist es. Nicht mal die Gemeinde kann eine Familie in der Qualität und in der Quantität ersetzen. Das geht gar nicht. Die Gemeinde ist wichtiger sogar als eigene Familie. Das stimmt. Jesus sagt selber, wer mich nicht mehr liebt als Vater, Mutter, Kind und sonst was, ist nicht wert, meine zu sein. Aber das ist keine Antithese zur Familie, sondern das ist die Grundlage für Familie. Das heißt, man kann sagen, wenn der Vater Jesus mehr liebt als alles andere, dann wird die Familie immer, immer davon profitieren. Er wird sie nämlich nie verlassen. Er wird nicht saufen. Er wird nicht rumhuren. Das seht ihr, das ist die Grundlage der Heilung der Gesellschaft, Christus mehr zu lieben. Und das, da komme ich zum Luther wieder, weil Luther hat das hier entdeckt. Solus Christus. Er wusste, die deutschen zerrütteten Familien des Mittelalters, des ausgehenden Mittelalters, wo wirklich Suff und Gewalt und Müll als Grundlage war, dass sie nur über das Licht des Evangeliums wieder, über die sogenannte Haustafel geht. Luther hat diesen Begriff geprägt, die Haustafel Gottes. Er wusste, dass nur wenn die christlichen Familien das begreifen, worum es geht, dann hat die Nation, dann hat das Kontinent, dann hat die Welt, oder Kontinent, die Welt Zukunft. Das hat er begriffen. Deswegen ist es in seinem kleinen Katechismus als Anhang die christliche Haustafel. Wo kommt sie denn her inhaltlich? Sie kommt aus dem Neuen Testament. Und jetzt springen wir ganz kurz, ich muss schon landen, wir springen ganz kurz ins Neue Testament zum Apostel Paulus. Der Apostel Paulus schreibt an die Ephesus-Gemeinde, eine heidnische Gemeinde, durch und durch zerstörte Gemeinde, wie Deutschland heute. Also moralisch komplett degeneriert, eher als Rabbiner, als Jude, weiß nicht, was soll er denn den armen Seelen, die jetzt Christen sind und wiedergeboren sind, aber wie kann er ihnen helfen, aus dem heidnischen Müll, aus dem Zeitgeistmüll herauszukommen? Und nun schreibt er in Kolosserbrief und in Epheserbrief, und das nimmt der Luther als Grundlage der christlichen Haustafel und Hausordnung. Das bedeutet, Haustafel muss man sich so vorstellen, jede christliche Familie hatte irgendwo, wenn du in das Haus, in den Wohnraum reinkommst, eine Tafel hängen gehabt. Und die Tafel konnte man jeden Tag lesen, jeden Tag. Das heißt, wenn die Kinder da waren, die haben es gelesen. Wenn die Erwachsenen da waren, die haben es gelesen. Wenn die Gäste da waren, die haben es gelesen. Das war die Hausordnung, nennt man Neudeutsch. Hausordnung einer jeder christlichen Familie. Damit wir alle wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Epheser Kapitel 5. Und nach Luther-Übersetzung ist schon gleich als christliche Haustafel überschrieben. Mit Parallelstellen Kolosser 3 und 1. Petrus 2. Und jetzt achtet mal, was das Thema ist. Ab Kapitel 5, 21 geht es Unterordnung. Gottesfurcht und Unterordnung ist wichtiger als jede intelligente Erleuchtung. Das heißt, wer gottesfürchtig ist und ein Ordnungsprinzip verstanden hat, im Judentum ist es so, auch im Islam übrigens, die degenerierten Familien sind ja wir. Es ist ja nicht die muslimischen, auch nicht die jüdischen, unsere sind degeneriert, weil man uns fehlgeleitet hat. Über Jahrhunderte hat man uns fehlgeleitet. Jetzt sind wir da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind, im Wahnsinn. So, jetzt achtet mal. Und jetzt weiß ich, dass jetzt Verfassungsschutz, ganz wichtig jetzt, zusammenfassen jetzt, ganz wichtig, Bibel aufschlagen. Und jetzt wird das Herzchen bubern bei euch allen Zeitgeist geprägten, bei mir auch. Und bei jedem Eheseminar lese ich das vor, klappt aber nicht. Folgendes steht geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. So, jetzt müssen mindestens, wenn wir uns linksautonome Gender-Freunde zuhören, sofort anzeigen, ab jetzt, sofort. Hasspredigt. Ich gucke in die Kamera, weil ich das schon gehört habe. Hasspredigt steht geschrieben. Ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Seht ihr, heiligen, den Namen sollst du heiligen, die Eltern sollst du heiligen, die Frau sollst du heiligen, die Familie sollst du heiligen. Hingegeben und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und in keinem sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das ist die Liebe des Mannes zu seiner Frau. Ja, könnt ihr nicht Nietzsche, nicht Immanuel Kant, nicht Mahatma Gandhi, niemand. Niemand hat so schöne Worte geschrieben, niemand. Ja, und jetzt geht's weiter. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Rabbinische Theologie, bis heute, jüdische Familie funktionieren so. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, es sei denn, er ist komplett durch, sondern ernährt es und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, Grundlage jeder Familie, und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre ihren Mann. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Mann und Frau. Dass der Mann seine Frau liebe, er liebt ihr sehr nicht. Und die Frau den Mann ehre, sie ehrt ihn ja nicht. Deswegen sind wir so zerstört. Wir ehren und lieben nicht mehr. Nicht unsere Eltern, nicht unsere Familie, nicht unsere Kinder, niemanden. Und jetzt Achtung, christliche Haustafel, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Also nicht psychologisch, soziologisch, irgendwie verhaltenstherapeutisch, nein, in dem Herrn. Denn das ist recht. Und jetzt Zitat Apostel Paulus, ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlergehe und du lange lebtest auf Erden. Jesus ist auf Erden. Das ist christlich-missiologisch, weil Christen kennen keine Nation. Christen sind berufen, in alle Welt zu gehen. Das heißt, die Erde ist unsere Heimat. Das seht ihr, das geht nicht über Lausitz oder Sachsen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir verstehen, wenn wir ehren, wenn wir unsere Familie ehren, wenn wir unsere Kinder lieben, wenn wir unsere Ehepartner lieben, dann funktioniert eine Gesellschaft und dann entfaltet sich. Es ist so einfach, eine dämliche Maschine zu erfinden, die Dieselmotoren baut. Das ist okay. Was ist denn das? Ingenieursleistung, in Ordnung. Aber diese Leistung bringt gar nichts, wenn deine Familie zerstört ist. Verstehst du das? Anstatt noch bessere Dieselmotoren zu bauen, sollten wir kurz innehalten und sagen, wir müssen Buße tun. Wir müssen zurück zur Familie. Wir müssen zurück zu Gott. Wir müssen ihn ehren, wir müssen die Familie ehren, wir müssen heil werden an all dem Wahnsinn, der uns zerstört. Und darum hat dieses Land keine Zukunft. Ich kann euch die Familienpolitikgesetze vorlesen und ich kann euch prophetisch sagen, es wird nichts. Es wird nichts, wenn du nicht wirst. Das bedeutet, jetzt kommen wir zum Persönlichen, du hast heute die Gelegenheit umzukehren. Denn Gott ist Gott der Gnade, Gott ist Gott der Neuanfang, Gott ist der Vergebung. Er sagt, ab heute beginnst du ein neues Leben. Am heute beendest du dein Verhalten zu deinen Eltern. Ab heute veränderst du dein Verhalten zu deinen Kindern. Ab heute, und wir vergehen uns alle, alle. Weil der Feind ja genau in diese Schallzentrale schießt. Warum sind sie so zerstört? Weil er genau hier ansetzt. Er setzt hier an und er zerstört und zerstört und zerstört. Und wir müssen Buße tun, Buße tun, Buße tun. Und wir müssen umkehren. Und das höchste Beispiel für die Liebe für die Eltern ist Jesus. Jesus durch und durch, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das gehört übrigens auch zu Ehre, deinen Vater und Mutter im jüdischen Kontext. Also du stehst auf, wenn sie kommen, das sind die Prinzipien. Du hörst ihre Weisheit an und du tust aus, weil du weißt, dass deine Eltern Weisheit besitzen. Haben wir ja nicht mehr, wir haben ja alles verlernt, darum müssen wir zu Luther zurück, wir müssen zur Bibel. Also wenn deine Eltern fromm sind und gläubig sind, dann kannst du zu 100% sicher sein, sie leben nicht ihr Leben auf deine Kosten oder versuchen dich etwas hineinzuprojizieren, damit du das tust, was sie wollten, sondern sie vermitteln dir Gottes Weisheit. Und wenn du dich in dieser Weisheit befindest, dann wird dein Leben sich entfalten, automatisch. Darum wirst du manchmal deinen Willen entsagen und Gehorsam üben. Das ist was Heilsames, überhaupt nichts Negatives, komplett Heilsames. Das musst du übrigens im Beruf ja auch machen, dass du lernst. Das heißt, wenn Kinder es gelernt haben, zu reflektieren, zu vertrauen, zu ehren und zu lieben, haben sie im Alltag viel einfacher, viel, viel einfacher als diese rebellische, ich mache selber, was ich will, ich bin der größte Prophet. Ja. Das ist die Zerstörung der Gesellschaft. Und jetzt sagt der Jesus, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Ich und der Vater sind eins. Ich liebe ihn. Er liebt mich. Wie oft findet ihr im Johannesevangelium diese Passagen? Vater, ist möglich, so geh diesem Kelch an mir vorüber. Gethsemane, haben wir vorhin gehört. Aber nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Das Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist doch alles bekannt. Warum lesen wir das als Gedichte und nicht als Weisheit? Johannesevangelium, Kapitel 17, das Gebet, das hohepriesterliche Gebet. Das ist aber das ewige Leben, sagt Jesus. Also hört mal, wie er betet. So redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel auf. Die schlimmste Phase seines Lebens. Die schlimmste. Wo wendet er sich hin zu seinem Vater? Die schlimmste Phase unseres Lebens, wo wenden wir uns hin zu unserer Familie, nicht wahr? Nicht zum Psychologen, nicht zum Therapeuten, zur Familie. Haben wir nicht mehr. Alles zerstört. In schlimmsten Phasen meines Lebens gehe ich immer zu meinem Vater, der verlorene Sohn. Wo ging er hin? Zum Vater. Denn ist klar, sogar wenn ich verirrt bin und verwirrt bin, da werde ich immer noch was finden. So, die schlimmste Phase seines Lebens, so redete Jesus, hob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das war sein Anliegen. Ehre Vater und Mutter. Er sagt dann an anderer Stelle, wenn es möglich ist, aber es ist nicht möglich, dann verherrliche dich. Damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allem, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, den Messias, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist das wahre Evangelium der Liebe und der Familie und der Beziehung. Deswegen ist der Sohn gekommen, vom Vater getrennt, um die Menschen zu retten. Und er rettet sie durch die Liebe des Vaters und durch die eigene Liebe. Und das heißt, jetzt komme ich zusammen zum Schluss. Ehre Vater und Mutter funktioniert nur, wenn du versöhnt bist mit dem himmlischen Vater. Wenn du den Messias erkannt hast und er dir deine Sünden vergeben hat, wenn er dich mit dem himmlischen Vater versöhnt hat, dann hast du kein Anrecht und kein Anspruch, keine Rechtfertigung, gar nichts, nicht deine Eltern zu ehren. Sowas gibt es nicht. Wenn du versöhnt bist mit dem Allmächtigen, gibt es keine Möglichkeit, deine Eltern nicht zu ehren. In ihren alten Tagen, wo sie sappern und sich in die Hosen machen und so, ja, das nicht abschieben. Unser Gesundheits- und Sozialsystem, unser Pflegesystem, alles zerstört. Ja klar, überleg doch mal. Stinkt ja. Sappert. Ekelhaft. Als du gestunken, gesappert hast, haben sie geliefert, jetzt geht nicht mehr. Wegschieben, wegsperren, abgeben. Nein, wenn du versöhnt bist, versöhne dich. Jesus gebraucht dieses Beispiel für Vergebung, hat gesagt, wann eine Vergebung nicht wirksam ist. Indem er sagt, es war ein Mann, der schuldete einem König sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Und als klar war, dass er jetzt erwischt wurde, musste seine Familie in die Sklaverei verkauft werden. Das gängige Recht damals. Und er fällt auf die Knie und sagt, vergib mir, großer König. Ich habe so viele Milliarden veruntreut, aber ich kann es nicht zurückzahlen. Und jetzt appelliere ich an deine Gnade. Und er sagt der König, komm, Gold ist Gold, Geld ist Geld, komm. Alle deine Schulden erlassen, raus. Er steht auf, schüttelt sich dreimal, geht auf die Straße und wiederholt sich die Geschichte noch einmal. Ein Nachbar kommt zu ihm und sagt, ich schulde dir 10 Euro, aber ich kann sie heute nicht zahlen. Bitte, 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 erbarm dich meine, schieb das hinaus oder gib mir irgendwie ein Gnadenzeichen. Er sagt, weißt du was, du schuldest mir, das ist das Recht, also gib sie. Und wenn nicht, dann verkaufe ich deine Familie. Und das kommt zu Ohren des großen Königs. Und dann bestellt er ihn zurück. Und sagt, wie geht es? Wie kann das funktionieren? Ich habe dir alles vergeben. Und was hast du getan? Deswegen steht hier der Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es gibt einen kausalen Zusammenhang. Keine billige Gnade. Ist sie vergeben? Vergib. Hast du Gnade erlebt? Gewähr Gnade. Hat dein geistlicher Vater dich versöhnt? Geh hin und vergib. Wenn du zu vergeben hast oder entschuldige dich. Wenn du zu entschuldigen, sei einer, der das Licht in die Welt hineinbringt. Dann werden unsere Seelen, unsere Herzen, unsere Familien, unsere Gesellschaft heilen. Nur dann. Und das ist das Evangelium. Dieses Land hat nur Hoffnung, wenn Martin Luther erweckt wird, ein Prophet erweckt wird, der in Massen dieses Land wieder zu dem führt, der der wahre Vater ist. Und ich hoffe, dass du das machst, dass du heute geheiligt und gereinigt wirst. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du Worte der Gnade und der Erweckung und der Vergebung und des Neuanfangs schenkst. Und danke, dass du nicht um den Brei herumsprichst, sondern uns alles gesagt hast und dass du noch einlädst. Das ist die Zeit der Gnade. Und ich bitte dich, dass ein Heiliger Geist uns in deine Wahrheit führt, dass du uns rausholst aus Verbitterung, Beliebigkeit, aus Verblendung und uns in dein Licht stellst. Und gib uns Heilung für unsere Seele, unser Herzen, für unsere Familien, für unsere Eltern und Kinder. Und schenke, dass wir vergeben und Vergebung erlangen. Danke, dass es dein Thema ist, dass es deine Botschaft ist. Wir loben dich und lieben dich und preisen dich dafür. Amen.